Bevor wir gemeinsam in das heutige Thema einsteigen, möchte ich euch eine kurze Frage mitgeben. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, hast du schon mal einem anderen Menschen von deinem Glauben erzählt? Hast du erzählt, dass du an einen Gott glaubst? Ein paar Köpfe nicken, eher schüchtern, aber wirklich gut, danke. Hast du auch erzählt, warum du an diesen Gott glaubst oder was du genau glaubst? Wieder ein paar Köpfe. Ja. Und wie war die Reaktion der Menschen? Völlig verschieden. Ich erzähle euch mal ganz kurz, wie das in den meisten Fällen bei mir aussieht. Bei mir ist es immer recht klar, wenn mich jemand fragt, was ich beruflich mache, gucken die meisten, du? Ja. Und wenn ich dann erzähle, was ich glaube, dann sind die meisten Leute wirklich interessiert. Sie fragen nach, sie stellen auch manchmal schwierige Fragen, aber das Ende des Gesprächs ist fast immer das Gleiche. Das sieht ungefähr so aus. Hey, ich freue mich, dass du das glauben kannst. Schön, dass du das glauben kannst, aber für mich ist das nichts. Cool, dass das für dich so passt, aber meins ist das nicht. Kennt ihr das? Ja, ne? Spannend ist, dass diese Reaktion eigentlich total modern ist. Wenn wir dieses Gespräch vor ein paar hundert Jahren, vielleicht sogar vor 50 Jahren geführt hätten, wäre das ganz anders gelaufen. Das wäre ungefähr so gelaufen. Ich erzähle jemandem, was ich glaube und woran ich glaube. Und die Person gegenüber sagt, nee, das kann nicht sein. Unmöglich. Und dann würde sie anfangen, Argumente zu liefern. Und wir würden diskutieren. Und sie würde meinen Glauben komplett in Frage stellen und wahrscheinlich auch ordentlich auseinandernehmen. Und der Grund dafür ist, dass die Menschen früher mit einer Frage konfrontiert waren, die bei uns eigentlich schon fast in Vergessenheit geraten ist. Und das ist, was ist die Wahrheit? Was ist das eigentlich? Genau damit wollen wir uns heute ein bisschen auseinandersetzen. Und wir wollen uns nicht nur fragen, was ist die Wahrheit, sondern wollen uns auch fragen, warum diese Frage in unserer Zeit eigentlich gar keine Relevanz mehr spielt. Was ist die Wahrheit? Und mit Wahrheit meine ich jetzt nicht nur die Antwort auf, was ist jetzt wahr und was ist eine Lüge, sondern das geht viel, viel tiefer. In der Philosophie bedeutet diese Frage, was ist der Ursprung von allem? Sie ist der Ursprung und die Zukunft. Sie ist der Grund und der Sinn für jegliche Existenz, für unser ganzes Leben, Was ist die Wahrheit? Und einer, der diese Frage maßgeblich geprägt hat in unserer Weltgeschichte, war ein Mann aus der Bibel. Vielleicht hast du schon mal von ihm gehört. Sein Name war Pontius Pilatus. Das ist dieser römische Statthalter, der Jesus Christus nach einem langen Hin und Her zum Tode verurteilt hat. Lass uns mal gemeinsam einsteigen in den Text. Wir finden das in Johannes 18. Falls du eine Bibel hast, dann schlag sie gerne auf. Kurz im Kontext. Die Juden haben Jesus verhaftet und sie haben ihn für schuldig befunden. Bringen ihn dann zu Pilatus, damit Pilatus ihn verurteilen soll. Und Pilatus führt ein Gespräch mit ihm, er verhört ihn. Und er fragt ihn, stimmt es tatsächlich, dass du von dir gesagt hast, du wärst der König der Juden und so weiter und so fort. Und dann kommt es zu dieser Begebenheit, zu dieser Frage. Ab Vers 37. Also bist du doch ein König, sagte Pilatus. Ich bin ein König, ich bin dazu geboren, erwiderte Jesus. Und ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit einzustehen. Wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Was ist Wahrheit, meinte Pilatus und ging dann. Dann ging er wieder zu den Juden hinaus und erklärte, ich kann keine Schuld an ihm finden. Jesus sagt hier diese herausfordernden Sätze. Wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Ich bin für die Wahrheit in diese Welt gekommen. Und dann stellt Pilatus äußerst sarkastisch diese Frage, was ist Wahrheit? Und dann geht er einfach. Und ich vermute mal, das liegt daran, weil er eigentlich keine plausible Antwort erwartet hat. Denn die Frage war damals brutal diskutiert und keiner konnte wirklich eine vernünftige Antwort darauf geben. Und genau das ist das Dramatische. Denn wenn Pilatus die Antwort abgewartet hätte, hätte er eventuell die Antwort auf diese Frage bekommen, die Antwort, die die nächsten Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende dominiert hat. Und ich möchte heute mit euch anschauen, was Jesus eventuell gesagt haben könnte. Und vielleicht hat er das gesagt, was wir in Johannes 1 finden. Einfach ein paar Kapitel zurückgehen, in Johannes 1. Und ich lese einfach mal mit uns den ersten Vers aus Johannes 1. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott, ja, das Wort war Gott. Wenn wir das jetzt so lesen, dann, okay. Für uns im Deutschen hört sich das erst mal an, okay, Gott hat halt irgendwas gesprochen und Gottes Stimme ist Gott, verstehen wir. Aber das liegt daran, weil wir es halt im Deutschen lesen. Die Leute, die das ursprünglich gelesen haben, für die war das die schockierendste Nachricht aller Zeiten. Der Begriff, der hier für Wort benutzt wird, heißt im Griechischen Logos. Habt ihr das schon mal gehört? Wahrscheinlich schon mal, ne? Und die Griechen haben sich damals gefragt, was ist eigentlich Logos? Das ist ein maßlos überladener philosophischer Begriff gewesen. Was ist Logos? Man kann es recht leicht ableiten. Wir leiten davon unser deutsches Wort Logik ab. Also es geht um Vernunft, um logisches Denken. Aber nicht um Vernunft im Allgemeinen. Was ist das Logos? War eigentlich die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Was ist die eigentliche große Wahrheit, warum wir alle da sind? Und hier sagt Johannes, die eigentliche Wahrheit ist Gott. Und dann führt er weiter und sagt, in Vers 3, alles ist dadurch entstanden, ohne das Logos entstand nichts von dem, was besteht. Und genau das hat die damalige Elite der Intellektuellen eigentlich zerrissen. Da kommt jetzt dieser Johannes und er sagt, die eigentliche Wahrheit ist Gott. Und ohne ihn, der Gott der Bibel, würde nichts passieren, nichts existieren, gar nichts. In diesen Versen steckt so unglaublich viel. Wir haben bei mir im Studium allein 20 Vorlesungsstunden nur für die ersten 5 Verse verbracht, Johannes 1. 20 Stunden, weil das alles revolutioniert hat, das komplette Denken. Und wenn das nicht schon provokant genug war in der griechischen Welt, macht Johannes jetzt noch einen Schritt weiter und erklärt, was das überhaupt jetzt bedeutet. Verse 4 und 5. In ihm war Leben und dieses Leben war Licht für die Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und genau das, die Finsternis hat es nicht erfasst, das finden wir eigentlich in der gesamten Menschheitsgeschichte. Nicht nur in den Evangelien, sondern auch in der Geschichte danach. Für die meisten Leute, Jahrhunderte später, war die Frage damit geklärt. Was ist die Wahrheit? Der Gott der Bibel. Aber sie haben nicht wirklich verstanden, was das bedeuten soll. Sie haben es nicht wirklich erfasst. Für sie hat das Folgendes bedeutet. Wenn Gott über allen Dingen steht, dann sorgen wir dafür, dass er tatsächlich über allen Dingen steht. Wenn dieser Gott der Bibel die einzige Wahrheit ist, dann müssen sich alle anderen dieser Wahrheit unterordnen. Wir sehen in der Geschichte, dass die Christen sich nicht unbedingt mit Glanz beschmiert haben, wie sie mit dieser Wahrheit umgegangen sind. Es wurden Menschen gezwungen, sich dieser Wahrheit unterzuordnen und daran zu glauben. Und das ging jahrhundertelang, bis man angefangen hat, sich intellektuell dagegen zu wehren. In der Aufklärung hat man dann folgende These aufgestellt. Es ist nicht so wie in Johannes 1, Licht und Leben für die Welt, für die Menschen, sondern eigentlich das komplette Gegenteil. Und der französische Philosoph Michel Foucault hat aufgrund dessen eine These aufgestellt. Und zwar hat er gesagt, Wahrheitsansprüche sind Machtspiele. Was damit meint ist, sobald du einen Wahrheitsanspruch hast, versuchst du eigentlich nur Menschen zu kontrollieren. Wenn du sagst, ich habe die einzige Wahrheit, dann geht es dir eigentlich nur darum, den anderen Menschen aufzudrücken, dass du es besser weißt und dass du sie damit kontrollierst. Und das sehen wir in der gesamten Geschichte. In der Kirchengeschichte. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Bullies and Saints, also Mobber und Heilige. Und da geht es ein bisschen darum, was das Christentum alles Gutes mitgebracht hat, aber auch alles Schlechte. Und Leute, das ist grausam zu lesen, was unsere Glaubensvorfahren, wenn man sie so nennen kann, tatsächlich getan haben. Angefangen bei den Kreuzzügen, über die Scheiterhaufen der Inquisition, bis hin zu der Sklaverei in den USA. Alles Taten auf Grundlage der einen objektiven Wahrheit. Als die Kreuzritter Jerusalem erobert haben, haben sie alle Moslems, die nicht konvertieren wollten, getötet. Männer, Frauen und Kinder einfach abgeschlachtet. Wenn wir eins aus der Geschichte lernen, dann, dass Christen nicht immer gut mit dieser objektiven Wahrheit umgegangen sind. Und das hat Philosophen, große Denker in unserer Weltgeschichte dazu gebracht, das zutiefst zu hinterfragen. Dieses ganze christliche Denken. Friedrich Nietzsche, für die meisten wahrscheinlich ein Begriff, der deutsche Philosoph, der hat aufgrund dessen die Hermeneutik oder das Prinzip des Verdachts in die Welt gerufen. Und zwar hat er, sobald jemand einen Wahrheitsanspruch gebracht hat, aufgrund eines Verdachts durch Hinterfragen versucht, hinter die eigentliche Kernaussage dieser These zu kommen. Als Beispiel. Wenn du jetzt zu Nietzsche gehen würdest und Wahrheitsanspruch stellen würdest, wie jeder Mensch sollte sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Dann würde Nietzsche fragen, du forderst also alle auf, dass sich jeder für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Warum machst du das? Weil dir Menschen wichtig sind? Weil du Gerechtigkeit magst und es hoch ansetzt? Oder weil du auf Macht aus bist und weil du eine Revolution starten willst, die dich an die Spitze dieser Gruppe bringt? Also was genau ist dein eigentliches Ziel, der eigentliche Grund deines Wahrheitsanspruchs? Oder ein anderer Wahrheitsanspruch, den die meisten wahrscheinlich von uns teilen. Alle Menschen sollten Gottes Wort gehorchen. Dann würde Nietzsche fragen, du willst also, dass alle Menschen Gottes Wort gehorchen. Woran liegt das? Weil du Gott liebst? Weil du sein Wort liebst? Oder liegt es daran, weil du deine moralische Überlegenheit demonstrieren willst und allen deine Moral und Ethik aufdrücken willst? Was ist der eigentliche Grund dahinter? Und mit der Zeit führt es dazu, dass Philosophen wie Nietzsche oder Foucault und unzählige anderen zu folgendem Ergebnis kamen. Die Wahrheit der Bibel ist nicht Leben und Freiheit für den Menschen, sondern das komplette Gegenteil, nämlich Dunkelheit und Sklaverei. Und wenn man sich weiter mit Nietzsches Werken befasst, dann sieht man, dass es ihm eigentlich nur noch darum ging, den Menschen einzutrichtern, dass es keine objektive Wahrheit mehr gibt. Er erfand die Gottes-Tod-Philosophie und mit der Zeit kam es aus dem Elfenbeinturm der Wissenschaft in die Gesellschaft des einfachen Menschen. Und genau das ist jetzt Konsens in unserer Kultur. Es gibt keine objektive Wahrheit mehr. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Das, was ich am Anfang beschrieben habe. Und der Philosoph Douglas, extrem schwieriger Name, Rothquist, glaube ich, der hat genau das in ein paar einfachen Sätzen beschrieben. Schaut mal her, was er gesagt hat. Wahrheit ist nicht etwas, das über uns steht. Etwas, das über Kulturen und Zeiten hinweg vermittelt werden kann. Sie ist untrennbar mit unserer kulturellen Prägung, unserer Psychologie, unserer Rasse und unserem Geschlecht verbunden. Letzten Endes ist Wahrheit einfach das, was wir als Individuen und auch als Gemeinschaft daraus machen und nicht mehr. Die Wahrheit löst sich in eine Vielzahl zusammenhängender Wahrheiten auf, die alle gleichwertig sind, aber nichts miteinander zu tun haben. Es gibt kein übergeordnetes, rationales Schema. Was er sagt, ist Folgendes. Für dich kann das richtig sein, für dich das andere und für dich was komplett anderes. Und alles ist die Wahrheit, wenn es für dich so passt. Das heißt, du entscheidest jetzt, was richtig, was falsch ist, was für dich die Wahrheit ist. Und das Ziel des Ganzen war es, dass die Menschen dadurch frei werden. Man wollte aus der Unterdrückung des Christentums in die Freiheit. Und es hört sich doch nach Freiheit an, oder? Ich darf selbst entscheiden, was richtig, was falsch ist. Ich darf selbst entscheiden, was meine Wahrheit ist. Ziel erreicht. Und die große Frage ist, haben Sie damit tatsächlich Ihr Ziel erreicht? Sind wir in unserer Kultur dadurch freier geworden? Und ein Blick in die Geschichte reicht, um zu wissen, nope, so gar nicht. So ganz und gar nicht. Denn denken wir mal dieses säkulare Prinzip zu Ende. Wenn ich für mich eine Wahrheit definieren kann und diese richtig ist und jemand anderes für sich eine Wahrheit definiert und diese auch richtig ist, bedeutet das, dass das, was Adolf Hitler getan hat, auch richtig ist. Weil es war ja seine Wahrheit. Es waren seine Überzeugungen. Und bei Hitler hört das Ganze nicht auf. Da kommt noch Stalin dazu und Mao und Mussolini und Fidel Castro. Und das sind nur die aus dem 20. Jahrhundert. Das 20. Jahrhundert war das erste richtig säkulare und das war das blutigste aller Zeiten. Und wenn ich kontinuierlich dieses säkulare Prinzip denke und wenn das meine Wahrheit ist, dann muss ich mir leider eingestehen, dass das vollkommen in Ordnung ist. Jetzt wird ein postmoderner Denker wird mir jetzt ganz entschieden widersprechen. Und vielleicht wird er sowas sagen wie, deine Wahrheit ist nur dann wahr, wenn kein anderer dadurch geschädigt wird. Also deine Wahrheit ist richtig, wenn kein anderer dadurch geschädigt wird. Aber damit widersprechen sie sich eigentlich nur selbst. Es gibt keine Wahrheit. Außer dann, wenn etwas Schlimmes passiert, dann gibt es doch eine Wahrheit. Aber eigentlich gibt es doch keine Wahrheit. John Peterson, ein berühmter Psychologe und Sprecher, der hat mal eine Debatte dazu gemacht. Und er kam zu dem Schluss, dass es eigentlich dumm ist. Denn dadurch wird keine Freiheit erzeugt, sondern Chaos pur. Es gibt Wahrheiten, dann gibt es doch keine Wahrheiten. Plötzlich passiert etwas, dann gibt es doch irgendeine Wahrheit. Chaos. Und genau das sehen wir in unserer Welt, genau das sehen wir in unserer Kultur. Es gibt keine objektive Wahrheit mehr, sondern sehr, sehr viele subjektive Wahrheiten. Und alle versuchen, dem anderen seine subjektive Wahrheit aufzudrücken. Das sehen wir in jeglichen Kriegen, die derzeit wüten. Das sehen wir in unserer Politik, das sehen wir in unserer Kultur und das sehen wir auch in unseren Kirchen. Und damit kommen wir zu uns. Und vielleicht sitzt du hier und tiefe Theologie und Philosophie ist so gar nicht dein Ding und es war jetzt auch nicht wirklich praktisch und du fragst dich, warum muss ich dieses komplexe Thema überhaupt verstehen? Was bringt mir das? Denn ich vermute mal, auch wenn ich die meisten von euch nicht kenne, dass ihr an die eine objektive Wahrheit glaubt. Ihr glaubt daran, dass Gott sagt, was richtig und was falsch ist. Warum muss ich das jetzt verstehen? Nun, wenn das deine Fragen sind, dann erlaub mir bitte, da mal was zurückzufragen. Wenn wir glauben, dass Gott die objektive Wahrheit ist, warum leben wir dann so, als ob es mehrere Wahrheiten gibt? Wenn wir glauben, dass Gottes Weisungen richtig sind, warum leben wir dann so oft nach den Maßstäben dieser Welt? Und die schnelle Antwort ist, weil wir alle tief verwurzelt sind in unserer Kultur und das ist vollkommen normal und auch okay so. Das Problem dabei ist nur, dass sich das dann alles vermischt. Da gibt es einmal Gott und unsere Kultur. Gottes Wahrheit und unsere subjektive Wahrheit. Und das vermischt sich. Und es ist extrem schwierig zu unterscheiden in unserem Alltag, in unserem Leben, was genau was ist. Der Philosoph Charles Taylor sagt, es macht sich dadurch bemerkbar, dass nicht mehr Gott all den Dingen die Bedeutung gibt, sondern wir. Nicht mehr Gott gibt unserem Glauben die Bedeutung, sondern wir. Wir geben den Dingen eine gewisse Bedeutung. Vielleicht ein kurzes Beispiel, um das ein bisschen einzunageln. Vor ungefähr 1,5 Jahren hat mich ein junges Mädel, eine junge Frau aus meiner alten Gemeinde angerufen und hat gefragt, ob ich sie taufen kann. Das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Frage. Normalerweise freue ich mich, wenn Menschen mich das fragen. Aber ich war da ein bisschen verwirrt, weil ich im Kopf hatte, dass sie bereits getauft war. Und das war tatsächlich so. Sie hatte sich bereits mit 19 taufen lassen, wollte dann aber gerne eine zweite Taufe haben, weil sie bei ihrer ersten nicht wirklich geglaubt hat und danach auch nicht wirklich mit Jesus gelebt hat und deswegen ihr diese Taufe nicht sonderlich viel bedeutet. Und sie will eine Taufe haben, die ihr wirklich was bedeutet. Und dann habe ich ihr vorsichtig versucht zu erklären, dass nicht sie der Taufe eine Bedeutung gibt, sondern Gott. Und Gott hat recht klar festgelegt, eine Taufe für eine Person. Da gibt es jetzt das schwierige Thema der Kindertaufe, da kann man drüber streiten, keine Frage. Aber sie wurde mit 19 getauft. Eine Taufe für eine Person. Und deswegen habe ich sie nicht getauft. Sie hat nicht auf mich gehört, was vollkommen in Ordnung ist. Aber, und sie hat sich dann nochmal taufen lassen und vor, ich glaube, 5 oder 6 Wochen habe ich sie wieder getroffen, als ich bei mir in der Heimat gepredigt habe. Und ich habe sie dann gefragt, hat das tatsächlich so viel bei dir verändert? Und sie meinte dann, eigentlich nicht. Und genau das ist ein sehr gutes Beispiel für etwas, was wir alle tun. Allesamt. Gott formuliert in seinem Wort recht deutlich, was er für Vorstellungen über Ethik und Moral hat. Aber für mich bedeutet das eher das und das. Gott formuliert ziemlich klar, was er von unserer Sexualität erwartet. Aber für mich bedeutet das das, das und das. Gott ist sehr klar darin, wenn es darum geht, wie wir mit unserem Geld umgehen sollen. Aber für mich bedeutet das eher das und das. Gott formuliert in allen Bereichen eigentlich ziemlich klar, was er möchte und was er für richtig hält. Aber für mich bedeutet es sehr oft etwas anderes. Es ist dieses für mich, meine Wahrheit. Und diese Wahrheit steht konträr zu Gottes Wahrheit. Und genau deswegen brauchen wir das. Falls du dich mal gefragt hast, warum dein Glaubensleben so schleppen läuft oder warum es irgendwie so unkonstant ist, das könnte eine Antwort darauf sein. Weil deine Wahrheit sehr oft nicht wirklich Gottes Wahrheit ist. Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, wie kann ich in Gottes Wahrheit leben? Wie kann meine Wahrheit weniger werden und Gottes Wahrheit größer? Und dazu möchte ich mit uns einmal drauf schauen, was Jesus eigentlich dazu gesagt hat. Und wir gehen einfach nur 8 Kapitel weiter in Johannes 8. Ich lese mal die Verse 31 bis 32. Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und jetzt kommt das Schönste. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, wenn wir bei dem bleiben, was Jesus gesagt hat, dann werden wir erstens die Wahrheit erkennen. Und zweitens, die Wahrheit wird uns frei machen. Und ich möchte diese zwei kurzen Punkte mit euch ein wenig auspacken zum Ende der Predigt. Erstens, wir werden die Wahrheit erkennen. Wenn wir bei dem bleiben, was Jesus gesagt hat, werden wir die Wahrheit erkennen. Und wenn wir die Wahrheit erkennen, bedeutet das automatisch auch, dass wir die Lüge in uns erkennen. Und das ist ein schmerzhafter Prozess. Denn das will so gar keiner hören. Alexander Solzhenitsyn, das war ein russischer Schriftsteller und Systemkritiker. Und er hat so einen Prozess tatsächlich mal durchlaufend erlebt. 1945 kämpfte er an der Front im Zweiten Weltkrieg und er wurde von der eigenen Spionageabwehr verhaftet, weil er in einem Brief an einen Freund Kritik an den Diktator Josef Stalin geübt hatte. Er wurde verhaftet, in ein Moskauer Gefängnis gebracht und ohne Verhandlung für 8 Jahre in den Gulag gesteckt mit anschließender Verbannung. Und in dieser Zeit der Gefangenschaft hat er eigentlich die grässliche Natur des Menschen durch und durch erlebt. Er musste ständig mit Hunger kämpfen, durch irgendwelche Aufstände und ständig mit irgendwelcher Gewalt von Wärtern rechnen. In seinen Büchern beschreibt er, wie ein Häftling nach dem anderen in seiner Gegenwart gestorben ist. Und in dieser Zeit war Solzhenitsyn überzeugter Atheist und auch Sozialist. Und er hat in sich selbst eine Wahrheit entwickelt, mit der er gegen das Regime des Kommunismus kämpfen wollte. Und da er ein preisgekrönter Wissenschaftler war, hatte er Zugang zu Büchern, zu der Bibliothek dort, auch zu den Evangelien, zu der Bibel. Und als er diese Bibel gelesen hat, ist er genau an dieser Stelle hängen geblieben. Wenn wir bei dem bleiben, was Jesus sagt, werden wir die Wahrheit erkennen. Und er beschreibt danach, wie Gott ihm begegnet ist, wie Gott in sein Leben gekommen ist und wie gewisse Dinge weggebrannt worden sind. Er beschreibt es tatsächlich als Wegbrennen der eigenen Wahrheit. Und er sagt, wenn Gottes Wahrheit in mein Leben kommt, erkenne ich automatisch, welche Wahrheit in mir drin ist, die eigentlich keine Wahrheit ist. Und sie verbrennt. Und dann hat er etwas viel Gravierenderes verstanden. Nämlich, dass seine subjektive Wahrheit genauso rebelliert gegen Gott, wie die objektive Wahrheit des Machtregimes, gegen der er eigentlich kämpft. Und dann hat er diese berühmten Zeilen von ihm geschrieben, die wunderschön und so zutreffend sind. Er hat Folgendes geschrieben. Aber der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, durchkreuzt das Herz eines jeden Menschen. Und jetzt kommt's. Und wer mag von seinem Herzen ein Stück vernichten? Was Solzhenitsyn verstanden hat, ist, dass wir alle unsere subjektive Wahrheit haben. Und wir mögen sie. Und keiner, sonderlich keiner, will sich von dieser Wahrheit trennen. Aber wenn wir wirklich frei sein wollen, dann müssen wir sie zerstören. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Wie macht uns das jetzt tatsächlich frei? Wie macht uns das frei? Wenn wir, das ist sehr simpel, aber auch extrem herausfordernd zugleich, wenn wir bei dem bleiben, was Jesus sagt, dann werden wir frei. Das heißt, wenn wir uns an Jesus anpassen, werden wir frei. Und das ist für moderne Menschen, wie wir es sind, schwierig zu verstehen. Denn Freiheit ist doch etwas, was wir selbst entscheiden. Freiheit ist doch die Abwesenheit von Eingrenzungen. Freiheit ist doch die Abwesenheit von irgendwelchen Pflichten. Und dann kommt Jesus und sagt, nein, 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 nicht das, was du sagst, ist richtig, sondern was ich sage. Und du wirst erst frei, wenn du das tust, was ich dir sage, nicht das tust, was du dir sagst. Aber das ist doch keine Freiheit, oder? Das ist doch wieder eine Art von Zwang. Für uns sieht Freiheit ein wenig anders aus. Es gibt eine skandinavische Intellektuelle, Elsa aus Frozen. Ich vermute mal, die meisten kennen sie schon. Das ist aus einem Kinderfilm. Und sie singt dieses atemberaubende Lied, dieses Let it go, let it go. Und sie hat eine Zeile aus ihrem Lied beschreibt so unglaublich gut, wie wir Freiheit verstehen. Die deutsche Übersetzung ist echt mies, deswegen sage ich es einfach mal auf Englisch. Sie singt, no right, no wrong, no rules for me, I'm free. Also, kein richtig, kein falsch, keine Regeln für mich, ich bin frei. Und das beschreibt das Freiheitsverständnis des Westens unglaublich gut. No right, no wrong, no rules for me, I'm free. Ironischerweise beschreibt Jesus genau das als Sklaverei im Neuen Testament. Weil wenn es keine Regeln gibt, wenn es kein richtig, kein falsch gibt, dann wirst du nicht dabei enden, dass du tun kannst, was auch immer du willst und wirklich frei bist, sondern du entwickelst automatisch deine eigene Wahrheit und diese Wahrheit wird für dich bestimmen, was richtig und was falsch ist. Und dann sagt die Bibel, du wirst Sklave deiner selbst sein und einfach nur den Bedürfnissen deiner eigenen Wahrheit hinterherlaufen und das tun, was sie dir sagt. Stattdessen sagt Jesus, bleibt an mir dran und das wird euch frei machen. Wie genau macht Jesus uns jetzt frei? Lass uns nochmal zum eigentlichen Text zurückgehen, Johannes 1. Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Jesus und all den anderen Überlegungen, all den anderen Wahrheiten, die wir in dieser Welt haben, den Überzeugungen, den Theorien? Ich lese einfach nochmal Johannes 1. Im Anfang war die Wahrheit. Die Wahrheit war bei Gott. Ja, die Wahrheit war Gott. Das Logos war Gott. Der große Unterschied zwischen Jesus und all den anderen Theorien ist, dass die christliche Wahrheit nicht nur eine bloße Überlegung ist, sondern eine Person. Und dann heißt es in Johannes 1, Vers 14 weiter, er, das Wort, das Logos, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Der große Unterschied zwischen irgendwelchen Theorien und Überlegungen ist, dass die biblische, christliche Wahrheit eine Person ist, dass sie Gott ist. Und dieser Gott kommt zu uns runter und sagt, wenn ihr an mir dranbleibt, das bedeutet, er sucht Beziehung zu uns. Große, objektive Wahrheit will gemeinsam mit uns leben. Und wir haben vor einer Woche gefeiert, wie sie uns tatsächlich frei gemacht hat. Jesus ist für alle unsere subjektiven Wahrheiten ans Kreuz gegangen. Und vor diesem Kreuz flüsterte er zu, jetzt bist du frei. Freunde, etwas Größeres kenne ich nicht. Die objektive Wahrheit, das, was dieses Leben bestimmt, was alles geschaffen hat, der den Sinn gibt, diese Wahrheit will mit dir zusammen leben. Diese Wahrheit will dein Freund sein. So bezeichnet er es. Was Größeres kenne ich nicht. Und wir werden jetzt wahrscheinlich ein Lied singen, gell? Ich lade dich ein, in diesem Lied vielleicht das vorzubringen, was deine Wahrheit ist oder vielleicht auch nicht. Aber ich lade dich ein, Gott zu begegnen in dieser Zeit. Amen.